Wer Jesus bei sich hat, der hat den Himmel. Und ihn vergnügt nicht das Weltgetümmel. Er nimmt geduldig an, was Gott beschieden, und schmeckt auch in der Not den ewigen Frieden. Wer Jesus bei sich hat und seine Gaben, der mag mit ihrer Lust die Welt nicht haben. Wer reich in Christus ist, hat genug auf Erden und kann in Ewigkeit nicht reicher werden. Darum geht es in dem Hebräerbrief, den wir in diesen Tagen besprechen, beziehungsweise einige Texte aus dem 11. Kapitel. Und dieses Kapitel wollen wir wieder aufschlagen und daraus einige Verse lesen. In den Versen 17 bis 19 erreichen wir in der Geschichte Abrahams, die der Schreiber etwas ausführlicher berührt als die anderer Glaubenshelden, hier erreichen wir den Höhepunkt im Glaubensleben des Abraham. Ich lese diese Verse. Durch Glauben hat Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak als Opfer dargebracht, und der, der die Verheißungen angenommen hatte, brachte den Erstgeborenen als Opfer dar, über welchen gesagt worden war, in Isaak wird dein Same genannt werden. Er rechnete, Gott vermöge auch aus den Toten zu erwecken, von woher er ihn gleichsam auch zurückbekam. Wieder haben wir eine kleine Geschichte aus dem Leben eines alttestamentlichen Glaubenshelden. Und wieder haben wir die Formulierung so gefasst, dass etwas Wesentliches ausgesagt wird, aber nicht in der chronologischen Reihenfolge. Und ich meine, es könnte uns helfen, wenn wir das einmal in der Reihenfolge der Geschichte eines Menschen so sehen, damit wir erkennen können, wie das in unserem Leben aussehen könnte. Also, was war zuerst, was folgte darauf und wie war der Ausgang? Merken wir uns hier diese Reihenfolge. Erst einmal sehen wir in Vers 18, das ist in dem mittleren dieser drei Verse, dass Abraham eine Verheißung bekommt. Das ist das Erste. So wie damals in Ur und auch so wie es im Leben Noahs der Fall war und so wie es immer wieder in diesem Kapitel der Fall ist und auch in unserem Leben, unsere Heilsgeschichte, unsere Glaubensgeschichte beginnt mit dem Reden Gottes. Gott handelt zuerst. Glauben heißt eine bejahende Reaktion auf Tatsache. Und diese Tatsache wird von Gott in den Raum gestellt. Und dieses Wort nimmt die Form der Verheißung an. In Vers 18 heißt es, über welchen gesagt worden war, bevor Abraham diesen Weg ging, nach Moria, nach dem Berg Moria, war die Verheißung schon zu ihm gekommen in dieser Form. In Isaak wird dein Same genannt werden. Und der Glaube, den Abraham vollzieht, gründet sich auf dieses Wort Gottes an ihn. Noch einmal möchte ich betonen, was ich gestern Abend sagte. Entnehmen wir diesem Text nicht, dass Gott zu einem jeden von uns so sprechen wird. Gott hat sehr selektiv gesprochen in der Geschichte. Nur zu wenigen Leuten. Und denen hat er seine Wahrheit geoffenbart. Sie waren seine Propheten. Aber nicht alle Leute in jener Zeit hörten solche Worte. Gott gebrauchte einzelne Menschen, um sein Wort anderen weiterzugeben. Nicht jeder Mensch braucht ein direktes Reden Gottes. Das lernen wir aus gerade den Zeiten, wo Gott zu gewissen Leuten sprach. Abraham war ein einzelner Mensch, aber alle Leute, die dieses Wort vernahmen als von Gott, die hatten eine Gelegenheit, Gott zu glauben. Siehe Sarah. Gott sprach nicht zu Sarah. Aber sie verließ sich auf die Verheißung, die Gott ihrem Mann gab. Und so leben wir heute von den Aussagen anderer Leute, von den Aussagen Gottes durch andere Leute. Und wir verlassen uns auf diese, insofern wir merken, dass sie uns angehen. Also Gott spricht. Und wenn Gott gesprochen hat, dann sind wir dran. Dann werden wir gefragt nach unserer Reaktion. Wie reagiert Abraham? Er reagiert in mehrfacher Weise. Einmal, er nimmt die Verheißung an. So, sagt Jakobus, sollen wir auch Gottes Wort annehmen. Er gebraucht dort das Wort, das an einen Besuch erinnert. Jemand kommt zu uns auf Besuch, wir öffnen die Tür, wir begrüßen ihn, wir nehmen ihn auf in unser Haus. Wir lassen ihn nicht einfach an der Tür stehen. Wenn er natürlich ein unwillkommener Gast ist, dann lassen wir ihn gern an der Tür stehen. Aber so ist es nicht mit dem Wort Gottes. Wenn Gott sich zu Wort meldet und in seinem Wort bei uns Gast sein will, dann geziemt es sich, ihn einzuladen und dieses Wort zu beherzigen. Das heißt, das Wort bedeutet in sich aufnehmen, wie man einen Gast aufnimmt. So hat Abraham die Verheißung Gottes behandelt. Er hat sie aufgenommen, beherzigt, begrüßt. Ich sprach gestern schon von diesem Grüßen. Man hat sie bejaht, anerkannt und wohlgesonnen betrachtet. Es heißt in Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak als Opfer dargebracht, und der, der die Verheißungen angenommen hatte, brachte den Eingeborenen dar. Das heißt, erst bevor er diesen großen Schritt tat, der als Höhepunkt in seinem Glaubensleben gelten sollte. Bevor er so weit kam, hat er sich vorbereitet. Wenn wir unvorbereitet in solche Prüfungen hineinkommen, können wir scheitern. Aber Abraham hatte sich selbst vorbereitet und er hatte die Verheißung Gottes nicht nur vernommen, sondern hatte sie sich angesehen, betrachtet, hatte sie bejaht, angenommen. Ja, ich will darauf eingehen, ich will sie beherzigen. Ich will mein Leben darauf ausrichten, danach ausrichten. Hinfort prägte das Leben Abrahams diese Verheißung. Sein ganzes Leben war gekennzeichnet von dieser Verheißung. Drittens, die zweite Art und Weise, wie Abraham reagiert. Also Gott gibt die Verheißung, Abraham reagiert zuerst, indem er die Verheißung annimmt, dann immer noch in Vers 17, nein, jetzt spricht es nicht von der Reaktion, entschuldigen Sie, wir haben das dritte Ereignis, Abraham wird auf die Probe gestellt. Das erste Ereignis ist, Gott spricht zu ihm, das zweite, Abraham nimmt die Verheißung an und das dritte, Gott setzt ihn auf die Probe. Durch Glauben hat Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak als Opfer dargebracht. Und der, der die Verheißungen angenommen hatte, brachte den Eingeborenen als Opfer dar. Über diese sehr, sehr schwere Prüfung hat manch ein Mensch schon, der sie zur Kenntnis nahm, sie las oder hörte, nachgedacht. Einige spotten darüber, einige versetzen diese Geschichte in die Umwelt des Heidentums, andere sehen hier ein richtiges Handeln Gottes und eine beispielhafte Reaktion Abrahams. Und das Letzte geziemt sich uns, die wir erkannt haben, dass das Wort Gottes eine durchaus von A bis Z zuverlässige Offenbarung ist. Je mehr Menschen die Gelegenheit haben, die Aussagen der Bibel nachzuprüfen und zu kontrollieren, je mehr müssen sie zugeben, dass sie Recht hat. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, alle Aussagen, die uns begegnen, auf ihre Wahrhaftigkeit hin zu prüfen. Normalerweise tendieren wir dazu, sie als Tatsachen anzunehmen. So ist es auch mit der Bibel. Es sei denn, wir unsere naturhafte Rebellion gegen Gott gelten lassen oder ihr gleichsam Raum geben. Und das tun sehr viele Menschen. Sie behandeln die Bibel nicht, wie sie ein normales Buch handeln. Normalerweise sagen Christen, man darf die Bibel nicht wie ein gewöhnliches Buch betrachten. Ich möchte einmal dafür plädieren, dass man es versucht. Ich befürchte, wir behandeln die Bibel gar nicht, wie man ein anderes Buch behandelt. Täte man das, dann würde man merken, dass es nicht ein Buch wie andere Bücher ist. Aber darum geht es gerade. Behandeln wir einmal die Bibel, wie wir sonst Bücher behandeln. Gehen wir einmal darauf ein, in ehrlicher Weise, und dann werden wir die Qualität der Bibel kennenlernen. Versuchen wir einmal, die Bibel ganz natürlich zu lesen, wie man ein Buch liest. Versuchen wir einmal zu prüfen, ob es sich um Wahrhaftigkeit oder Wahrheit handelt. Und je mehr Möglichkeit wir haben, das zu tun, je mehr werden wir feststellen, dass hier wirklich Wahrheit gesprochen ist. Es gibt allerhand Beispiele dafür. Ich hörte von zwei Männern, ich weiß nicht genau, wo sie wohnten, in Amerika oder England, sie nahmen sich vor, Bücher zu schreiben, sie dürften beide Autoren gewesen sein, und sie wollten nun das Christentum in Verruf bringen und die Unwahrhaftigkeit der Christen herausstellen. Und dann haben sie sich vereinbart, der eine würde über Jesus Christus sprechen oder schreiben und der andere über Paulus. Und so zeigen, dass die ganze Sache unecht sei. Wenn ich mich nicht irre, hieß der eine Wallace und er schrieb nun über Jesus Christus. Aber als er seine Untersuchungen ansetzte und in der Geschichte forschte, was notwendig war, um seinen Roman zu schreiben. Er hat sein Buch in Form eines Romans geschrieben. Dann merkte er, dass doch mehr dahinter war, als er dachte. Und er kam zum Glauben an Jesus Christus, hat dann mit einem gegenteiligen Motiv oder Beweggrund doch ein Buch geschrieben über Jesus Christus. Das Buch hieß Ben-Hur. Vielleicht haben Sie es gelesen. Ein Mann, der überzeugt war von der Wahrheit über Jesus Christus. Ich meine, in diesem Buch ist eins der schönsten Worte das Wort eines der Könige, sogenannten Könige, die das Kindlein besuchen, wenn Jesus geboren wird. Dieser Mann, so schildert er es in seinem Roman, bleibt wohl in Palästina, die anderen zwei reisen wohl zurück, so wie er das sich vorstellt, und lebt wohl im Lande als gläubiger Mensch. Ben-Hur begegnet ihm eines Tages. Ben-Hur ist aus der Sklaverei, aus den Galeeren zurück, wieder im Lande Palästinas und ist ein wohlhabender Mann und hat sich zu den Zeloten, den Rebellen Israels, gesellt. Und nun begegnet er eines Tages diesem alten, jetzt inzwischen sehr alten Mann. Und sie sprechen über Jesus, und Ben-Hur ist ganz begeistert von diesem Galiläer und möchte ihm zu Prominenz verhelfen, damit sie einmal das Joch Roms abschütteln können. Und in dieser Unterredung sagt dieser alte Mann Folgendes: Ja, Jesus ist ein König. Er will König sein. Aber er will nicht König auf einem irdischen Thron sein. Ben Juda, so hieß er wohl eigentlich, Jesus will König in ihrem Innern sein. Ben Hur kommt dann später zum echten Glauben an Jesus Christus und seine Ziele sind dann natürlich ganz andere. Aber das ist das, was der Schreiber, der Autor erkannt hat. Die Bibel ist ein Buch der Wahrheit und sie ist verkannt worden als solche. Gott spricht hier die Wahrheit und wir können uns darauf verlassen. Und wenn Gott gesprochen hat, können wir uns darauf verlassen und unser Leben darauf einrichten. Und wenn es nun heißt in 1. Mose 22, dass Gott den Abraham auf die Probe stellte, auf diese sonderbare Weise, dann ist das nicht etwas, das dem Abraham eingefallen war, um jetzt etwas zu tun, das die Götter die Götzendiener ringsumher vielleicht getan hätten. Allerdings, ich frage mich, ob Gott vielleicht von Abraham nicht ein ähnliches Opfer verlangt. Abraham wohnt inmitten eines heidnischen Volkes, das oft zu sehr viel fähig ist in seinem Eifer für ihre Götzen. Und Abraham hat inzwischen Gelegenheit gehabt, diese Menschen zu beobachten. In Kapitel 12 von 1. Mose heißt es, und die Kanaaniter und ich glaube Pherisiter oder Peresiter waren im Lande. Das heißt, sie sahen diesen neuen Eindringling, der sich allerdings nicht zu fest heimisch machte, sondern in Zelten wohnte. Und sie haben sein Leben wahrscheinlich beobachtet und er ihr Leben. Und nun kommt diese größte Probe im Leben Abrahams. Es scheint fast, als ob Gott zu Abraham sagt, Abraham, jene Leute haben falsche Götter. Sie leben ein Leben der Lüge, aber für diese Lüge sind sie bereit, das Leben ihrer Kinder zu opfern. Ich bin der wahre Gott. Liebst du mich von ganzem Herzen? Bist du bereit, dein Liebstes mir zu geben? Wenn ja, dann komm auf einen Berg, der Moria heißt, und opfere dort deinen Sohn Isaak. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein Stich oder ein Dolch gleichsam durch das Herz von Abraham ging, als er diese Worte hörte. Aber er hat nicht lange gesäumt. Er war gereift im Glauben, obwohl es furchtbar schwer war. Hat er sofort Pläne gemacht, hat gepackt, den Sohn mitgenommen, der nicht ganz verstand, was los war. Aber er kam mit, er hatte gelernt zu gehorchen und er ging mit. Und nun sind sie unterwegs. Und in 1. Mose 12, 22, heißt es, und in der Luther-Übersetzung, und gingen die beiden miteinander. Als ich ein Junge war, hörte ich einen Verkündiger über diesen Text sprechen. Und dann stellte er uns die Frage, die wir von der Versammlung aus beantworten durften. Er stellte die Frage, woran dachte Abraham, als die beiden miteinander gingen? Nun, das steht nicht in 1. Mose 22. Das steht aber hier in Hebräer 11. Und dachte, Gott könne ihn von den Toten auferwecken. Daran dachte Abraham. Abraham reagiert auf die Probe Gottes mit einem Rechnen, mit einem Denken. Er wird sich natürlich gefragt haben, Moment einmal, Gott hat mir einen Sohn versprochen Und dieser Sohn soll ein Kanal einer großen Nachkommenschaft sein, wie Sterne am Himmel oder Sand am Meer. Und jetzt bittet er oder verlangt er von mir, diesen Sohn aufzugeben, bevor er überhaupt schon geheiratet hat. Der junge Mann soll wissen, hier vorne gibt es 5 Plätze. Ja. Und da ist auch noch ein Platz. Ja. Nun, wir müssen nicht denken, dass Abraham einfach so unvermittelt reagiert. Er hat sich schon einige Fragen gestellt. Es braucht nicht lange. Aber er hat sich schon Gedanken gemacht, das zeigt uns die Schrift. Er hatte ja die Verheißung bedacht, überdacht. Und jetzt, wo Gott den Isaak von ihm verlangt, muss er sich ein bisschen zurechtfinden zwischen Verheißung und Forderung. Und jetzt überlegt er, wenn Gott verheißen hat, Vers 18, in Isaak wird dein Same genannt werden. Dann kann es nicht sein, dass ich noch einen Sohn kriege nach diesem Isaak. Und vielleicht kann jemand sagen, aber ich habe von Familien gehört, wo ein Kind starb und dann hat man das nächste Kind denselben Namen gegeben. Das stimmt. Wenn ich mein Geschlechtsregister betrachte, Entschuldigung, meine Ahnentafel, dann sehe ich das auch. Immer wieder, da stirbt ein Kind und dann kommt direkt die Zahl der Kinder, ist genannt. Das eine ist nicht genannt, es stirbt früh, das merkt man da an der Jahreszahl. Doch, es hat einen Namen bekommen, ja. Und dann das nächste Kind heißt auch so. Das kennen wir heute vielleicht nicht mehr. Das wäre durchaus möglich. Ich weiß nicht, ob so etwas überhaupt Sitte war in jener Zeit. Ich kann mir das kaum vorstellen. Denn für Abraham verbindet sich der Name Isaak in seinem Leben mit einer ganz bestimmten Person. Er kann an keine andere Person denken, wenn er diesen Namen hört. Das ist dieser Junge, inzwischen vielleicht so 16 Jahre alt. Und was denkt er? Wenn Gott gesagt hat, dieser Isaak, und der Name Isaak war ja von Gott gegeben, dieser Name, soviel ich weiß, habe ich es richtig, dieser Junge soll der Vater von einer großen Nachkommenschaft sein. Dann kann er sich nur vorstellen, wenn er ihn töten soll, dass Gott ihn wieder auferwecken wird. Und so geht er den Weg nach Moria. Mit Sohn, Holz, Feuer und Messer. Der Sohn fragt, Papa, wir werden ja opfern, wo ist das Lamm? Und Sie kennen die Antwort von Abraham wahrscheinlich. Gott wird sich ein Lamm ersehen. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, zu diesem Zeitpunkt. Es war wahrscheinlich eine ausweichende Antwort. Aber gerade das hat dann Gott getan und ein stellvertretendes Opfer verlangt. Aber egal, ob nun ein stellvertretendes Opfer kam oder nicht, Abraham hat seinen Sohn aufgegeben. Das wurde klar in dem Punkt, als er die Hand erhob mit dem Messer in der Hand. Im allerletzten Moment hat Gott eingeschritten. Abraham hatte sein vollkommenes Vertrauen in Gott und eine Auferstehung unter Beweis gestellt. Und da konnte Gott eingreifen. Abraham hatte seinen Sohn in seinem Herzen eigentlich schon getötet. Er hatte ihn als Opfer dargebracht. Das sagt die Schrift 2-mal in diesen kurzen Versen. Er hat sein Allerliebstes aufgegeben. Sie sagen, das ist hart. Das ist nur logisch. Stellen Sie sich vor, ein junger Mann liebt ein Mädchen und sagt zu ihr, ich liebe dich. Ich möchte dich heiraten. Möchtest du meine Frau werden und so weiter, was man da allerlei erzählt, wenn diese Stunde kommt. Und dann sagt er allerdings, es gibt noch ein anderes Mädchen in meinem Leben. Das habe ich eigentlich ziemlich gern. Aber ich will es nicht heiraten, ich möchte dich heiraten. Wie meinen Sie, antwortet das Mädchen? Kannst es auch heiraten? Mich nicht? Das liegt nicht im Wesen der Liebe. Wenn man heute anders handelt, dann weil man keinen Sinn mehr für wahre Liebe hat. Wahre Liebe verlangt alles. Diese Liebe. Und wahre Liebe zu Gott verlangt alles. Gott hat uns geschaffen. Der Schöpfer hat das Recht, sein Geschaffenes zu besitzen, darüber zu verfügen. Gott hat uns nicht nur geschaffen, er hat uns bewahrt, uns am Leben erhalten. Er hat uns den Odem gegeben. Wir schulden ihm unser Leben. Zweimal. Mehr denn das. Gott hat seinen Sohn gegeben. Er hat sein Liebstes aufgeopfert. Für uns. Weil er uns liebte. Und er hat gezeigt, was Liebe ist. Also auf diese Weise, im Grundtext, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Eingeborenen auf besondere Art und Weise Geborenen dahingab. Er hat selbst eine solche Forderung dargestellt in seinem Handeln. Er hat gezeigt, was es heißt, zu lieben und aufzuopfern. Er hat also seinen Sohn für uns dargegeben. Er hat uns gleichsam erkauft. Zum dritten Mal gehören wir Gott. Und wenn Sie Gott Ihr Ja-Wort gegeben haben, dann sind Sie verpflichtet, dieses Wort einzuhalten, danach zu leben. Dann sind Sie viermal Gottes Eigentum. Und wenn Gott Sie in der Nachfolge Jesu bewahrt hat, dann schulden Sie ihm sein Leben, Ihr Leben fünfmal. Es hört nie auf. Von Anfang bis Ende gehören wir Gott. Wenn Sie aber Ihr Leben Jesus Christus noch nicht gegeben haben, schulden Sie es ihm. Sie haben etwas und Sie sagen sich vielleicht, ich wäre bereit, das aufzugeben, um Christ zu werden. Wären Sie aber bereit, Ihr eigenes Leben dran zu geben, Ihr Liebstes? Was wären Sie bereit, aufzugeben für Jesus Christus, wenn er sein Alles ihnen gegeben hat. Ich möchte ein Wort aus Offenbarung 6 lesen, das mich einmal sehr ernüchtert hat, als ich den Kommentar hierzu von Magister Frey einmal las. Offenbarung 6, Vers 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, dieses kommt noch, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Die Antwort auf diese letzte Frage haben wir dann in Kapitel 7. Aber noch einmal, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott der Vater, und vor dem Zorn des Lammes. Können Lämmer zornig werden? Böcke schon. Aber Lämmer? Wir verbinden Sanftmütigkeit mit einem Lamm. Und in der Tat ist Jesus das Lamm geworden, das Opferlamm für uns. Und das beschreibt der Prophet Jesaja in Jesaja 53 so vorzüglich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf, gab sich hin, ohne zu mucken. Er gab sich hin für dich und für mich. Und da schreibt Magister Frey, wenn der, der sein Leben als Opfer für uns gab, so ungefähr, wenn der, der uns so geliebt hat, dass er sich selbst für uns gab, wenn dieses Lamm mal zornig wird, wie groß muss der Zorn sein? Das können wir verstehen, ja? Dann ist der Zorn nach so langer Geduld, nach einem so großen Opfer, vollkommen gerechtfertigt. Gott wird ihnen eines Tages nichts schuldig sein. Nichts. Und sie werden das, ohne unter Druck gesetzt zu werden, erkennen. Es wird niemand vor dem großen weißen Thron stehen und sagen, ich hatte nicht genügend Gelegenheit. Nicht ein Heide, nicht ein Christ, niemand. Gott wird vollkommen gerecht gewesen sein, jedem einzelnen Menschen gegenüber, der über die Oberfläche dieses Planeten daherging. Das müssen wir einmal wissen. Und wir sind heute Abend gefragt, was wir mit dieser Liebe und dieser unendlichen Gnade tun wollen. Wo ist Ihre Liebe? Können Sie jetzt verstehen, wie lächerlich und wie jämmerlich das ist, wenn wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Liebe diesen Dingen dieser Welt geben? Radio, Fernsehen, Plattenspieler oder heute diese CDs und so weiter. Wie jämmerlich, kleinlich diese Freuden sind. Im Vergleich zu der Liebe unseres Gottes zu uns. Betrachten Sie einmal Ihr Leben und das Einzel, das Ihrem Leben, das, womit Ihr Leben, Ihr Tag so ausgepackt und so ausgesiedelt ist, ja, oder angesiedelt ist. Was ist in Ihren Gedanken da alles angesiedelt? Was ist in Ihrem Haus, ja? Was ist in Ihrem Leben da? Vergleichen Sie das einmal oder betrachten Sie dieses einmal im Lichte der großen Gnade Gottes, im Lichte des großen weißen Thrones, des letzten Gerichtes einmal. Hält es stand? Werden Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, die richtige Wahl? Werden Sie gesagt haben, diese Liebe war es wert? Wir haben in Hebräer Kapitel 11 Beispiele von Menschen, die erkannten, die Dinge dieser Welt, egal was sie sind, sind nicht zu vergleichen mit dem, was Gott für mich hat. Und inzwischen, bevor Gott mir dieses gibt, bin ich bereit, auf alles zu verzichten. Gott gab jedem dieser Menschen eine Gelegenheit zu zeigen, was ihnen wert war. Bedenken Sie, als Abraham aus Ur zog, wohnte er in vorzüglichen Häusern. Die Bibel sagt uns das nicht. Aber inzwischen hat die Archäologie allerhand ans Tageslicht geführt. Die Zivilisation zur Zeit Abrahams hatte ein sehr hohes Niveau. Abram und Sarah dürften beide die Schule besucht haben und eine höhere Form von Dreieckskunde studiert haben. Das Schreiben dürfte weltweit bekannt sein. So bekannt, dass die kleinsten Dinge heute gefunden werden auf dem damaligen Schreibmittel, Tontäfelchen, kleine Täfelchen, die man dann zusammenpackte, wie heute Blätter und daraus ein Buch gewunden wird. So haben sie diese Tontäfelchen gehabt. Und es gibt Tontäfelchen über allerlei mögliche banale Dinge. Das zeigt, wer alles schreiben konnte und wozu man also geschrieben hat. Die Zivilisation war verbreitet und die Kultur war eine hohe Kultur. Und Abram war bereit, das alles zu verlassen. Abram war nicht immer ein Nomade gewesen. Abram war gleichsam ein Prinz, ein Fürst. So sagt es uns die Bibel. Er war nicht gerade irgendein Schäfer in jener Zeit. Er gehörte wahrscheinlich zur oberen Schicht der Gesellschaft. Und als Gott ihn rief, hat er Kultur, Volk, Land verlassen und zeigte, was ihm wichtig war. Und diese Linie hat er nicht gerade, sie war nicht eine gerade Linie, aber er hat sie eingehalten. Ich erzählte, wie er einmal nach Ägypten ging, aber kam zurück. Sarah hat auch eine ungerade Linie, aber sie kommt zurück. Und dann kommt es zu diesem Höhepunkt, wo Abraham bereit ist, seinen verheißenen Sohn aufzuopfern. Wäre es Ismael gewesen, aber nein, es ist Isaak. Und er stellt seine Liebe zu seinem Gott unter Beweis. Abraham reagiert also im Glauben. Und dieser Glaube zeichnet sich in Form eines Rechnens, eines Denkens. Gott kann ihn von den Toten auferstehen. Und er zeigt sich in Form eines Darbringens. Er brachte seinen geliebten Sohn dar. Ein fünftes in dieser Geschichte. Das haben wir in Vers 19 zum einen, nein, in Vers, ja, doch in Vers 19. Wie geht es aus in diesem Bericht über diese große Prüfung? Er bekam den Sohn wieder, Vers 19, Mitte. Von woher er ihn gleichsam auch zurückbekam. Als Angeld der Verheißung, die sich noch erfüllen sollte. Er bekommt seinen Sohn, aber darum geht es jetzt nicht nur. Nicht, dass er jetzt diesen Sohn wieder als Gesellschaft hat und er liebt ihn so und er hat ihn jetzt wieder. Nein. Die Tatsache, dass er am Leben bleibt, beziehungsweise wieder dem Leben geschenkt ist, ist das Angeld, der Beweis dafür, dass Gott nun seine Verheißung einlösen wird. Und Abraham kann jetzt weiter hoffen auf die Erfüllung der Verheißung in der Zukunft. Er wartet ja auf eine Stadt. Er wartet auf eine große Nachkommenschaft. Und dieser Junge ist jetzt der Beweis dafür, dass Gott fernerhin sein Wort halten wird. Er hat ja noch nicht die Verheißung, er hat nur den Sohn. Aber die Tatsache, dass Gott diesen Sohn gerettet hat, ist ein Beweis dafür, dass Gott weiterhin treu sein wird und Abraham kann weiter hoffen und warten auf die Erfüllung der Verheißung. Es steht geschrieben, er ist gestorben, bevor er sie bekam. Aber das zeigt nur, dass sie bereit waren, bis zum Ende ihres Lebens zu hoffen und zu glauben und sie waren bereit, ihr eigenes Leben zu verlieren und immer noch zu glauben. Ein sechstes. Das steht nicht in diesem Text. Die Frage lautet bei mir in meinen Notizen, und wir? Wie steht es mit uns? Wir sagen, wir sind Christen, wir glauben an Jesus Christus, wir folgen ihm nach. Sind wir bereit, aufzugeben? Vielleicht sagen Sie, Herr Janssen, wir sehen Ihr Auto, wir sehen Ihre Kleider. Ihre Frau hat unmittelbar Geld, nach Kanada zu fliegen. Sie haben es sicherlich ziemlich gut. Sie haben recht. Ich habe es heute besser, als ich es mal hatte. Das gebe ich zu. Ich meine aber gelernt zu haben in meinem Leben, ich glaube, ich könnte mit Paulus sagen, ob ich arm bin oder reich, ist mir egal. Ich habe gelernt, so und so zu leben. Und ich musste beides lernen. Wir kamen aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Meine Frau hat sie auch kennengelernt in ihrer Kindheit. Wir beide haben sehr ärmliche Verhältnisse kennengelernt. Und als wir dann in die Schweiz kamen, ohne einen gesicherten Lohn, seit dem ersten Jahr unserer Ehe, haben wir nie einen sicheren Monatslohn gehabt. Gott hat uns durchgebracht. Als wir in die Schweiz kamen und die Mieten sich für plötzlich vielleicht verdreifacht oder vervierfachten, mussten wir uns daran gewöhnen. Ich musste lernen, in anderen Verhältnissen zu leben. Es brauchte mehr Glauben, es brauchte mehr Vertrauen, es brauchte eine Umstellung. Aber wenn Gott so führt, sagte ich mir, gut, dann soll es so sein. Inzwischen hat der Herr sehr gesegnet und ich bin dankbar dafür. Aber ich muss immer wieder sagen, ich bin nicht bereit, plötzlich, jetzt, in vollkommene Armut versetzt zu werden. Ich habe mir ganz bewusst die Frage gestellt. Und ich glaube, ich konnte mit gutem Gewissen sagen, ja, ich wäre heute bereit. Ich habe zu lange in Armut gelebt, dass ich das nicht sofort visualisieren könnte. Und ich sage, ja, ich wäre gern bereit, dort wieder hineinzusteigen. Kahle Böden, kahle Tische, kahle Wände. Ja. Aber ich kann Ihnen das nicht garantieren. Ich müsste das erst spüren. Sie verstehen, ja? Man müsste das erst. Man kann nichts garantieren. Und Sie können nichts garantieren, wenn ich Ihnen die Frage stelle, sind Sie bereit? Nur, seien Sie so ehrlich, wie Sie sein können. Versuchen Sie auch zu visualisieren, das heißt, sich vorzustellen. Wie würde das aussehen? Was ist es, das Sie gern haben, Sie aber ungern aufgeben würden, möchten? Ja. Ihr Privatleben? Ihre Kinder? Den Lebenspartner? Die Wohnung? Und wenn Gott sagen würde, jetzt zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde, wie Abraham. Was dann? Ich muss bereit sein dazu. Ich muss immer umzugsbereit sein. Ich weiß nicht, wie viele Mal wir im Leben umgezogen sind. Vielleicht 30, 40 Mal, ich weiß nicht. Das ist schwer, eine Liste zu machen. Wir müssen bereit sein, alles aufzugeben. Aber dazu braucht es Bereitschaft, etwas aufzugeben, ist nicht etwas in sich, etwas Selbstständiges. Ich bin jetzt bereit. Eine solche Bereitschaft kommt erst zustande, wenn ich eine andere Leidenschaft habe. Leidenschaft ersetzt Leidenschaft. Wenn ich etwas festhalte, bin ich nur bereit, es fahren zu lassen, wenn ich etwas Besseres dafür bekomme. So sind wir veranlagt. Wenn Sie ein Kind weg von der Flamme und vom heißen Ofen kriegen wollen, heute haben wir keine heißen Öfen mehr, aber früher haben wir noch diese Lampen gehabt und da war noch Feuer im Haus. Ja? Da hat man Schwierigkeiten mit den Kindern gehabt. Unser ältester Sohn wollte immer mit dem Finger in die Steckdose. Ich weiß nicht, wie viel Mal er seinen Finger verbrannt hat. Da muss man sie ablenken mit etwas Besserem. Und deshalb ist die Lösung für Überwindung einer Fleischeslust, für Bereitschaft, etwas aufzugeben, Bereitschaft, den Weg des Herrn in irgendeiner Weise zu gehen, sei es Dienst, Leiden oder normales Heiligungsleben, das Geheimnis ist, ein sich befassen mit Jesus. Befassen Sie sich einmal mit Texten über Jesus. Und ich glaube, wenn Sie ihn sich anschauen, am Kreuz oder im Leben oder wie er in die Welt kommt, Philipper 2, irgendeinen Text über Jesus und versetzen sich hinein in den Text und lassen Sie sich Ihr Herz erwärmen für Jesus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie dann nicht bewegt sein würden, alles aufzugeben. Er ist es wert, meine lieben Freunde. Er ist es wert. Für Jesus können Sie alles aufgeben. Er ist es wert. Er hat uns so sehr geliebt. Ich staune immer wieder über die Liebe Jesu. Diese Leute hatten bitter wenig an Wort Gottes. Stellen Sie sich vor, Abraham hat keine 66 Bücher der Bibel. Der hat nicht mal ein Buch. Der hat paar magere Worte Gottes. Er erbt vielleicht von Henoch und Noah und die Schöpfungsgeschichte von Adam und so einiges. Aber er verlässt sich auf diese Worte. Und wenn Gott zu ihm spricht, verlässt er das und er vergisst das nicht. Ich frage mich manchmal, wie lebt der Abraham? Er hat ja keine Bibel zu lesen, ja? Wie lebt er sein geistliches Leben? Hat er stille Zeit? Wie sieht das aus? Da hat er es mit den Herden zu tun, er ist ja ein reicher Mann, hat nach vielem zu schauen. Da sind die Kamele und da sind all die Hunderten von Sklaven oder Leuten, die für ihn arbeiten. Und er muss das alles irgendwie dirigieren und managen. Und dann läuft er von einem zum anderen. Und wenn er mal Stille hat, was tut er dann? Er wird wahrscheinlich nachgedacht haben über diese Worte. Vielleicht würde sie sich aufgeschrieben haben und immer darüber gelesen und nachgedacht hat. Davon hat er gelebt. Gott ist in jedem Teil des Wortes Gottes genauso lebendig wie in der ganzen Bibel. Und er hat Gott geglaubt in dem, was er gerade an Offenbarung hatten. Und wir haben die ganze Bibel. Und wir sollten ganz gewiss in den Fußstapfen eines solchen Mannes Gottes wandeln. Vers 20. Isaak. Durch Glauben segnete Isaak Jakob und Esau bezüglich Kommendes. Ein sehr kurzer Bericht. Da kann ich keine große Predigt ausmachen. Ich könnte vielleicht mit Hilfe von anderen Texten. Aber das ist nicht nötig. Wir müssen nicht lange über einen Vers sprechen. Aber lassen Sie uns kurz etwas Fleisch von diesem kurzen Vers mitnehmen. Noch zum Schluss. Im Glauben oder mittels Glauben segnet Isaak seine zwei Söhne. Was heißt segnen? Segnen heißt, dass man das verheißt, zuspricht, das für Leben notwendig ist. Es gab im Leben der Söhne oder eines der Söhne, Isaaks, Segen auf zwei Ebenen. Der Segen war ja für Jakob bestimmt schon vor der Geburt. Ich weiß nicht, inwiefern das diesen Jungs bekannt war. Es dürfte ihnen bekannt sein, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, Esau, der Erstgeborene war, der hat das Privileg eines Erstgeborenen verachtet und hat sein Privileg verkauft, gleichsam, für eine Suppe. So gering hat er es geschätzt. Sie müssen nicht denken, dass Jakob ein Schuft war. Das steht nicht geschrieben. Und so wie manche Leute ein falsches Bibelbild haben, ein vollkommen verkehrtes Gottesbild, ein verkehrtes Jesusbild, so gibt es auch sogar unter Christen sehr viele, die ein schiefes, ein verkehrtes Jakobsbild haben. Jakob war ein Mann des Glaubens. Ja, wie Sie sagen, er hat doch typisch jüdisch da gehandelt. Wir stellen uns einen Juden vor als jemand, der gut mit Geld umgehen kann, zu seinen Gunsten. Einige können es. Vergessen Sie nicht, dass die Heiden sie in die Not getrieben haben, wo sie das lernen mussten. Lesen Sie mal ein bisschen Geschichte über die Behandlung der Juden, wie sie als Unterklasse betrachtet wurden. Und sie durften nicht bestimmte Berufe ergreifen, dann war nichts anderes mehr übrig. Was sollten sie sonst tun? Dann haben sie das gelernt. Und in der Not kann man schon lernen. Das hat man aber nicht von Jakob gelernt. Jakob hielt fest an nicht einem Privileg, das in den Familien vorhanden ist, sondern er hielt fest an einer Verheißung, die Gott gegeben hatte und seiner Mutter auch gegeben hat. Und Isaak wusste auch davon. Isaak beging einen Fehler, indem er den Segen Esau offerierte. Und wenn es hier heißt, durch den Glauben, war es in der Schwachheit dieses Mannes, der eigentlich gegen Ende seines Lebens sehr fleischlich wurde, dennoch Glauben. Und so wie Sarah nicht vollkommen war und auch nicht Abraham, so war auch Isaak nicht vollkommen. Aber hier wird einmal herausgestellt, dass Glauben vorhanden war und es braucht nicht viel Glauben. Sehen Sie, auch Isaak macht uns Mut. Sie sagen, ich bin kein Abraham. Nein, aber vielleicht sind Sie ein Isaak. Und dann handeln Sie im Zeichen Ihrer Liebe zum Herrn, so schwach Sie sind. Vielleicht sagen Sie, ich bin fleischlich. Gut, ist es nicht gut, aber immerhin ist es nicht das Letzte. Sie können Buße tun und Sie können glauben. Und Sie können im Glauben handeln, was immer das in Ihrem Leben ist, das Sie tun sollen. Das müssen Sie vom Herrn erfahren. Was ist jetzt dran? Suchen Sie im Wort Gottes. Isaak gibt einen Segen weiter an seine Söhne. Jakob hat das Erstgeburtsrecht gleichsam erkauft. Das war vollkommen unnötig. Aber er hat es getan. Ich weiß nicht warum. Er war wahrscheinlich geneigt zu handeln. Ja? Er war wahrscheinlich ziemlich aggressiv im natürlichen Sinne. Ja? Das sieht man im Leben von Jakob. Er wollte offenbar Gott mithelfen. Und da lag der Fehler Jakobs. Nicht, dass er nicht glaubte, sondern er versuchte offenbar immer wieder in seinem Leben, Gott mitzuhelfen. Herr, wenn diese Verheißung, die du mir gegeben hast, das ist wunderbar, aber ich möchte gern mit dir zusammenarbeiten, wollen wir zusammen das verwirklichen, ja? Und Gott musste ihm mit der Zeit deutlich machen, ich brauche deine Hilfe nicht, Jakob. Ich will deinen Gehorsam. Und es kam so weit, dass er die Gehmöglichkeit bei Jakob kürzte und er wurde behindert. Und dann wurde er ein hinkender Mann. Er musste lernen, ich kann's nicht. Er musste ein Zeichen bekommen in seinem Leib, dass das Fleisch nichts vermag. Aber damals, als er die Erstgeburt von Esau sich erkaufte, war das ein vollkommen legitimer Handel. Sie sagen, der Preis war aber nicht entsprechend. Das war Esaus Angelegenheit, nicht Jakob. Es war eine klare, bewusste Handlung. Esau stand unter keinem Druck. So lange braucht es nicht, eine Suppe zu machen. Die hätte er bald selbst machen können. Aber sie war jetzt fertig. Und er hat sie gekauft. Ja. Vielleicht war er sogar faul, ich weiß nicht. Es war ein vollkommen legitimer Handel. Jakob ist kein Schuft in der Bibel. Jakob ist ein Mann des Glaubens. Und diesen Glauben hat er gelernt oder gesehen bei seinen Eltern hier und da. Und nun am Ende des Lebens segnet Isaak beide Söhne, nicht nur Esau, nicht nur Jakob, sondern beide Söhne. Das heißt, er verheißt ihnen das, was notwendig sein wird zum Leben. Bei Jakob ist das allerdings eine zweistufige Segnung. Denn er bekommt nicht nur den Segen für dieses Leben, sondern auch für den Messias. Die Linie oder die Segenslinie wird weitergereicht, die geht über Jakob. Und nun heißt es, er verhieß Segen in Bezug auf Kommendes. Das tut ja Isaak im Glauben. Er weiß, dass Gott Gutes vorhat mit seinen Söhnen. Er starb in der Gewissheit, dass Gott sein Wort einhalten wird. Und der Segen war nicht nur für Jakob, sondern auch für Esau da. Auch für Esau, der Gott verschmähte, der den Segen verschmähte. Auch Esau ist jemand, den Gott geliebt hat. Sie sagen, in Maleachi steht geschrieben, er hat ihn gehasst. Nicht im deutschen Sinne des Wortes Hass. Im hebräischen Sinne des Wortes Abstand nehmen, ja. Aber Gott hat Esau nicht gehasst, wie wir das verstehen. Er hat ihn geliebt. Sonst hätte er ihn nicht durch Isaak segnen lassen. Gott liebt uns. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will, dass wir gerettet werden. Aber die Geschichte von Esau und Jakob finde ich sehr interessant. Ich habe viel darüber gearbeitet, würde gern mal darüber sprechen. Esau ist eine Geschichte für sich, Jakob ist eine Geschichte für sich. Isaak ist eine Geschichte für sich. Es sind sehr viele Lektionen, geistliche Lektionen aus dem Leben dieser Männer zu holen. Aber schließen wir mit diesem Wort. Hier haben wir noch einen Mann in Isaak, der in die Zukunft hineinschaute und entsprechend handelte. Ein Missionar war dabei, die Bibel oder einen Teil der Bibel zu übersetzen, und er fand kein Wort für Glauben. Und dann erfuhr er von den Einheimischen dieser Gegend, das dürfte irgendwo auf den pazifischen Inseln gewesen sein, erfuhr dann, dass sie doch eine Formulierung hatten, die er gebrauchen konnte. Und die hieß, durch den Horizont schauen. Da dachte er, das ist, was Glauben ist. Durch den Horizont schauen. Das heißt, über die Grenzen des Sichtbaren unseres Lebensraumes hinaus. Dort, wo wir nichts sehen, das ist Glauben. Über unseren Schatten springen, über unsere Grenzen hinaus sehen, das ist Glauben. Aber der Raum dort ist nicht ein Raum des Nichts, sondern dort lebt der, der in die unseren Raum hinein gesprochen hat. Und wir haben allen Grund, jetzt zu vertrauen und unser Leben entsprechend einzurichten. Wollen Sie das tun?